Es geht heute um das Thema Glauben. Jetzt weiß ich nicht genau, ob du jemand bist, der einen sehr starken Glauben hat oder wenig Glauben, aber auf jeden Fall können wir heute etwas lernen, und zwar von einem römischen Hauptmann. Ich habe den Predigttitel so genannt: Jesus staunt über den römischen Hauptmann. Und es ist noch spannend, es gibt ja nicht so sehr viele Sachen, die Jesus jetzt aus dem Häuschen bringen und zum Staunen bringen. Es wird im Grunde genommen nur zweimal in der Bibel davon berichtet, dass Jesus über etwas oder über jemanden staunt. Wisst ihr das? Er hat also nur einmal schon zuvor gestaunt über die Leute in seinem Heimatdorf in Nazareth. Da steht, Jesus hat gestaunt. Warum? Über ihren Unglauben, weil Jesus hat dort das Evangelium gepredigt und ist überhaupt nicht angekommen mit seiner Botschaft. Die Leute haben ihn und die Botschaft abgelehnt und ignoriert, und Jesus hat gestaunt. Er konnte nur staunen. Also das hätte er nicht für möglich gehalten, gell? Dass die Leute sich so sperren. Und hier bei dem römischen Hauptmann lesen wir es also das zweite Mal, dass Jesus staunt über diesen römischen Hauptmann. Und warum, das, darum geht es also jetzt. Und da werde ich euch aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 7 den Text lesen. Jetzt will ich erst mal fragen, wer von euch hat in seiner Kleingruppe oder im Hauskreis schon diesen Text gelesen und miteinander besprochen? Doch einige. Super, hey, schön, fantastisch. Ich will es nur deshalb sagen, denn nach der Predigt, da gibt es ein kurzes Musikstück noch, zum nochmal kurz zur Ruhe kommen. Und dann dürft ihr gern nach vorn kommen und dürft Sachen, die ihr entdeckt habt, uns mitteilen. Mancher von euch hat vielleicht schon Entdeckung gemacht und sagt, ich habe genau das, was da steht, bei mir jetzt mal ausprobiert im Alltag und ich habe das erlebt, dass das geht. Oder ich habe gemerkt, wie Jesus zu mir spricht. Das heißt also, ihr könnt dann meine Predigt noch ergänzen. Ich kann sowieso nicht alles sagen, deswegen ist gut, wenn ihr noch zu Wort kommt. Jetzt geht's wirklich los. Lukas 7. Da berichtet uns der Evangelist Lukas Folgendes. Das Volk hörte allem zu, was Jesus sagte. Was haben sie zugehört? Sage ich jetzt gerade noch schnell. Jesus hat an der Stelle die Bergpredigt gehalten. Praktisch die Verfassung vom Reich Gottes, von Gottes neuer Welt verkündet. Die Leute haben wach zugehört. Und als er seine Rede beendet hatte, ging er nach Kapernaum. Der Hauptmann einer dort stationierten Einheit hatte einen Diener, den er sehr schätzte. Dieser war schwer krank und lag im Sterben. Bevor ich weiterlese, erkläre ich mal kurz, was ist das jetzt hier gewesen. Also Jesus hat die Rede beendet, geht jetzt nach Kapernaum. Manchen Übersetzungen steht auch Kapernaum, das ist egal, je nachdem, wie man es liest. Am schönen See Genezareth im Norden vom See war das eine sehr wichtige Stadt. Heute gibt es davon nur noch Trümmer zu besichtigen, wenn ihr das mal machen wollt. Also die kann man noch besichtigen, die Trümmer der damaligen Stadt. Damals war die Stadt strategisch sehr wichtig, denn sie war an der wichtigen Handelsstraße vom Norden zum Süden. Also von Damaskus in Syrien Richtung Süden nach Jerusalem war das eine wichtige Handelsstraße. Und Kapernaum war eine wichtige Stadt auf dieser Straße. Und weil das strategisch so wichtig war, hatten die Römer dort eine Garnison stationiert, eine kleine. Da waren ja die Römer sehr hinterher. Dort, wo es wichtig war, waren sie präsent, um dass der Handel nie unterbrochen wurde und so weiter, die Finanzgeschäfte nicht gestört wurden. Da war der römische Staat ja sehr, sehr wach. Und an dieser Militärstation gab es einen Hauptmann, von dem wird jetzt hier berichtet. Wörtlich steht hier, es war ein Centurio. Also alle Asterix- und Obelix-Fans wissen sofort Bescheid. Also dieser Typ hatte also Macht, Befugnis, Befehlsgewalt über ungefähr 100 Soldaten. Es konnten manchmal auch mehr sein. Und es war ein sehr, sehr angesehener Mann dort in dieser Stadt, schon aufgrund seiner Funktion. Den Namen von diesem Centurio kennen wir nicht, wird hier nicht überliefert. Wir können davon ausgehen, dass dieser Centurio eine sehr gute Stellung hatte. Die hatten ein sehr gutes Salär, im Schnitt wahrscheinlich überdurchschnittlich bezahlt, diese Stelle. Deswegen konnte der sich auch Sklaven leisten. Das war damals etwas ganz Gängiges. Wir haben heute eine Spülmaschine und so, und die hatten eben, die konnten sich einen Sklaven leisten. Da war das im Haushalt alles viel einfacher. Der hatte das Geld dazu, das konnten längst nicht alle. Und jetzt wird hier berichtet, dass einer seiner Diener, seiner Sklaven, also eine schwere Krankheit hat, an der er jetzt im Sterben liegt. Das ist also wirklich ernst. Und wir erfahren jetzt, dass der Hauptmann, dass das den Hauptmann sehr bewegt. Das lässt ihn also überhaupt nicht kalt, sondern er schätzt diesen Diener so sehr, dass er jetzt versucht, ihm zu helfen. Das ist noch recht bemerkenswert, finde ich, für so einen Hauptmann. Und man kann daraus schon sehen, dass dieser Hauptmann offenbar ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu diesem Sklaven hatte. Wir denken ja immer, die Sklaven wurden ausgebeutet, geschlagen, missbraucht. Und wenn man jetzt die Geschichte genauer kennt, weiß man, es war längst nicht immer so, sondern oft gab es ein sehr, sehr gutes Verhältnis zwischen den Herren und den Sklaven. Wahrscheinlich so ähnlich wie heute auch mancher Chef ein sehr gutes Verhältnis hat zu seinen Angestellten. Das war damals durchaus auch üblich. Soweit also die Situation. Jetzt geht's weiter. Lukas berichtet, als der Hauptmann von Jesus hörte, schickte er einige Älteste der jüdischen Gemeinde zu ihm. Sie sollten ihn bitten, zu kommen und seinen Diener das Leben zu retten. Die Männer gingen zu Jesus und baten ihn, inständig mit ihnen zu kommen. Er ist es wert, dass du ihm diese Bitte erfüllst, sagten sie. Er liebt unser Volk und hat uns sogar die Synagoge gebaut. Dieser Hauptmann hatte also irgendwie von Jesus gehört und will diesen Jesus jetzt darum bitten, doch sich um seinen kranken, todkranken Diener zu kümmern, ihm zu helfen. Dieser besorgte Hauptmann ist ja Heide und er wagt es nicht persönlich jetzt zu Jesus zu gehen und ihn herzuholen. Das hat etwas damit zu tun, dass die Juden strikt den Kontakt mit den Heiden vermieden. Da gab es also keine Berührungspunkte. Man hat also alles vermieden, gesellschaftlich, wo man sich begegnete. Deswegen schickt er jetzt einige Fürsprecher zu Jesus, zu denen er einen sehr guten Draht hat. Und zwar waren das die Leiter der örtlichen Synagoge. Der hatte deshalb einen sehr guten Draht zu denen, weil er hat denen die Synagoge gebaut. Das finde ich jetzt auch noch sehr bemerkenswert. Er als Heide hat dort in Kapernaum den Juden ein neues Gotteshaus gebaut. Das wäre so, wie wenn in Wetting jemand, der überhaupt nicht zur Gemeinde gehört, sagen würde, ach ihr lieben Evangeliker, ich baue euch doch mal den Kreuzpunkt. Also, finde das doch recht großzügig und bemerkenswert, oder? Also das hat der gemacht, deswegen hatte er einen sehr guten Draht zu dieser Synagoge. Und es gab damals so einen rabbinischen Ausspruch, dass man sagte, wenn jemand eine Synagoge erbaut, dann gehört er selbstverständlich mit zu dieser Synagoge, zur Gemeinde. Deswegen war dieser Hauptmann offenbar total integriert dort, gehörte dazu zu dieser Gemeinschaft, ohne wirklich komplett zum Judentum überzutreten. Das konnte man ja, konnte man sich beschneiden lassen, gab es verschiedene Rituale und dann war man auch Jude, war man Proselyt. Aber da berichtet jetzt Lukas nichts davon, deswegen sagen wir, er war einfach ein gottesfürchtiger Mann, der auch als Heide nach Gott fragte, ihn suchte, wahrscheinlich auch nach den Geboten Gottes gelebt hat, die er ja in der Tora kannte von den Juden und hat an den Gottesdiensten der Synagoge teilgenommen. Ein gottesfürchtiger Mann also. Jedenfalls diese Ältesten, diese Leiter der Synagoge haben eine sehr, sehr hohe Meinung von ihm. Habt ihr vielleicht gemerkt, wie respektvoll und ehrfürchtig sie von ihm sprechen und ein Wort für ihn einlegen bei Jesus. Sie haben eine sehr hohe Meinung und deswegen engagieren sie sich so, sagen, er ist es wert. Jesus, du musst kommen, erfülle ihm diese Bitte, komm doch. Also sie setzen sich sehr engagiert ein, so sehr mögen sie diesen Centurio. Was an dieser Stelle für mich sehr beachtlich ist und denke für euch auch, natürlich hat man damals, das war ja ganz am Anfang von Jesu Wirken, so im ersten Jahr, ganz am Anfang, natürlich hat man hier und da mal was von Jesus gehört, dass er hier und da gepredigt hat und Wunder getan hat. Aber dass man dann als Heide schon auf den Gedanken kommt, dieser Jesus kann jetzt heilen und den rufe ich jetzt und dem vertraue ich, finde ich es sehr bemerkenswert. Und sagt etwas davon aus, was für einen Glauben dieser Hauptmann hatte, obwohl er Jesus noch nie begegnet war. Er stellt auch keine vorherigen Fragen durch seine Gesandten. Er hätte ja fragen können, kannst du meinem Knecht helfen und ihn heilen? Gar keine Frage. Man merkt schon in der Art, wie er seine Ältesten dorthin schickt, dass er Jesus voll vertraut, ihm das zutraut. Er hat volles Vertrauen zu Jesus. Du kannst das, bitte komm und hilf meinem Diener. Jetzt ist die Frage, wird Jesus kommen? Wir lesen weiter. Jesus machte sich mit ihnen, also mit diesen Leitern der Synagoge, auf den Weg. Doch als er nicht mehr weit vom Haus des Hauptmanns entfernt war, schickte dieser ihm einige Freunde entgegen und ließ ihm ausrichten, Herr, bemühe dich nicht, ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst. Deshalb hielt ich mich auch nicht für würdig, selbst zu dir zu kommen. Sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. In doppelter Weise ist das jetzt erstaunlich, wie dieser Hauptmann reagiert, als jetzt Jesus tatsächlich mit den Leitern der Synagoge kommt. Sie waren schon in Sichtweite und er schickt jetzt noch eine zweite Delegation entgegen. Erstaunlich ist, dass Jesus kommt, denn eigentlich war Jesus von seinem Auftrag her nur zu den verlorenen Schafen Israels gesandt. Das hat er selber mal so als Dienstbeschreibung seinen Jüngern gesagt. Ich bin nur zu den verlorenen Schafen Israels gesandt. Und deswegen hat Jesus auch relativ wenig sich mit Heiden abgegeben. Wenn ihr die Evangelien lest, stellt ihr fest, er hat fast nur Leuten aus seinem Volk gepredigt und sie geheilt und ihnen geholfen. Es gibt relativ wenige Begegnungen mit Heiden. Man sagt, weil ich eben zu den Schafen, zu den verlorenen Schafen Israel gesandt bin, das hatte nichts damit zu tun, dass Jesus Heiden nicht liebt, sondern es wäre eine Frage der Fokussierung. Er hat gesagt, ich will erst das Volk der Juden gewinnen für das Evangelium. Und wenn sie gewonnen sind, werden sie die ganze Welt segnen mit diesem Evangelium. Das ist der Plan und ist ja auch so dann durch die Jünger umgesetzt worden. Also er wollte sich fokussieren. Aber es gibt nichts, das Gott so ans Herz greift. Nichts kann solchen Einfluss vor dem Thron Gottes ausüben, wie wenn ein Mensch glaubt. Deswegen lässt sich Jesus erweichen und er geht mit und geht zu diesem heidnischen Hauptmann, zu seinem Haus. Er schickt deshalb diese Freunde noch Jesus entgegen und stoppt diesen Zug einfach aus dem Grund, weil von dem Hauptmann her wäre es eine Anmaßung gewesen, Jesus zuzumuten, sich zu ihm, zu dem Heiden, an den Tisch zu setzen, in sein Haus zu kommen, unter sein Dach. Wie gesagt, das war ein gesellschaftliches Tabu. Ein Jude würde sich ja selbst auch unrein machen, würde er nur das Haus eines Heiden betreten. So war damals die Gewohnheit oder so war der gesellschaftliche Konsens bei den Juden. Deswegen war es eine Zumutung. Deswegen schickt er jetzt die Boten entgegen und sagt, hey, Jesus, du musst gar nicht selber kommen. Es war also Abstand geboten in der Gesellschaft zwischen Heiden und Juden. Und dass Jesus jetzt trotzdem kommt, das müsst ihr euch mal vorstellen, da bricht Jesus schon ein Tabu. Er hat sich auf den Weg gemacht, er wäre parat gewesen, zu diesem Heiden nach Hause zu kommen. Da merken wir, wie entgegenkommend Jesus ist, dass ihn solche gesellschaftlichen Tabus überhaupt nicht stören. Sondern er möchte gern Menschen, die glauben, möchte er zeigen, ich bin für dich da, ich hab dich lieb. So entgegenkommend ist Jesus. Er akzeptiert keinen gesellschaftlich kreierten Abstand zwischen Menschen. An dieser Stelle möchte ich mal kurz noch eine Bemerkung machen. Dieser Hauptmann sagt ja, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach kommst. Vielleicht bist du jetzt gerade auch in einer Situation oder Verfassung, dass du sagst, ja, ich bin auch nicht würdig. So wie ich bin, so wie Gott mich sieht. Da gibt es vielleicht andere, die Gott liebt, denen er nachgeht, denen er helfen kann. Aber ich bin nicht würdig. Und vielleicht dich schon mal als das pure Evangelium, das Jesus sagt, und gerade deshalb komme ich zu dir. Ich komme gerade zu denen, die sich für unwürdig halten. Zu denen möchte ich kommen, denen möchte ich helfen. Denen muss ich sagen, dass sie von Gott geliebt sind, dass es einen Ausweg gibt. Und dass es Rettung gibt und Hilfe gibt bei mir. Also gerade wenn du jetzt denkst, ich bin nicht würdig, lass dir sagen, Jesus kommt gerade zu dir, wenn du es möchtest. Der Hauptmann schickt also seine Freunde entgegen, dass sie an seiner Stelle jetzt zu ihm reden. Und die Kurzfassung von der Botschaft, die diese Freunde jetzt Jesus sagen, ist einfach die, Jesus, du musst gar nicht erst persönlich kommen. Es reicht ein Wort von dir und dann weiß ich, dann ist schon geholfen. Es reicht nur ein Wort. Was für ein Glauben. Da merkt man, dieser Hauptmann, der glaubt an die absolute Macht von Jesus. Er ist der Herr, das ist für ihn klar. Gibt es gar keine Diskussion. Jesus ist so groß, dass ein Wort von ihm genügt. Es braucht keine Handauflegung, es braucht keine persönliche Anwesenheit von Jesus. Ein Wort genügt und das Wunder kann geschehen. So viel Vollmacht traut dieser Hauptmann Jesus zu. Und hinter diesem Glauben steckt bei diesem Hauptmann eine ganz einfache Logik und die sagt er jetzt. Er sagt, ich bin ja selbst dem Befehl eines anderen unterstellt und habe meinerseits Soldaten unter mir, seine Hundertschaft. Wenn ich zu einem von ihnen sage, geh, dann geht er. Und wenn ich zu einem sage, komm, dann kommt er. Und wenn ich zu meinem Diener sage, tu das und das, dann tut er es. Er sagt, es ist genau wie eigentlich beim Militär. Ich habe Vorgesetzte über mir, wenn die mir was sagen als Hauptmann, also wenn ein General kommt oder so, ich kenne die Dienstgrade immer nicht so genau, aber wenn ein General kommt und der gibt mir einen Befehl als Hauptmann, dann mache ich das. Gar keine Diskussion, das mache ich einfach. Und wenn ich meinen Soldaten, die unter mir sind, wo ich Befehlsgewalt habe, wenn ich denen was sage, machen die das ja auch. Und meine Logik ist ja einfach die, Jesus, du bist der alleroberste Chef und deshalb, wenn du etwas sagst, dann geschieht das. Das ist doch ganz logisch. Also für ihn ist Jesus der absolute Chef, der oberste Befehlshaber. Deshalb reicht einfach ein Wort von dir, Jesus. Das ist die Logik seines Glaubens. Wie geht es weiter? Jesus staunte über den Mann, als er das hörte. Er wandte sich um und sagte zu der Menge, die ihm folgte, ich versichere euch, solch einen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Als die Männer, die der Hauptmann geschickt hatte, zu ihm zurückkamen, stellten sie fest, dass der Diener wieder gesund war. Also offenbar in dem Moment, wo Jesus wahrscheinlich ein Wort gesagt hat, es wird überhaupt nicht berichtet, dass Jesus was gesagt hat, vielleicht hat er auch nur gedacht, sei geheilt, ist das Wunder passiert. Hat sich der Glaube von dem Hauptmann erfüllt. Jesus staunt über diesen enormen Glauben eines Heiden, von dem man es ja damals überhaupt nicht erwartet hätte. Erwartet hätte man großen Glauben von den Pharisäern, von den Schriftgelehrten, von denen, die so die erste Geige spielen, in der damals frommen Welt. Aber da war oft eben Fehlanzeige. Die ganz Frommen waren oft dann im Glauben sehr, sehr unterbelichtet. Und deswegen sagt Jesus, Mensch, guckt auf diesen Heiden. Da könnt ihr lernen, was Glauben ist. Wollen wir lernen, was Glauben ist? Möchtet ihr das lernen? Für mich ist jetzt noch die Frage, wir müssten jetzt wirklich mal noch genauer hingucken, was genau müssen wir jetzt von dem Hauptmann lernen? In der Theologie unterscheidet man bei Glauben in zweierlei Dingen. Muss ich jetzt noch loswerden. Man spricht vom Glauben, wenn man sagt, der Glaube von dem, was wir glauben an etwas, Glaube an was wir glauben. Also es ist die Theologie, ich glaube, dass Jesus auferstanden ist, ich glaube, dass Jesus am Kreuz für meine Schuld gestorben ist, mich erlöst hat, ich glaube, dass Jesus wiederkommt, das sind Glaubenssätze, das ist der Glaube, an den man glaubt. Und als Pastor dieser Gemeinde möchte ich euch sagen, in dieser Stelle sind wir sehr stark. Wissen wir ziemlich viel Bescheid, haben aber ein sehr gutes Fundament, bin ich auch dankbar dafür. Die Theologie kennt aber auch noch eine andere Form von Glauben, nämlich das ist der Glaube, mit dem man glaubt. Versteht ihr den Unterschied? Der Glaube, an den man glaubt und der Glaube, mit dem man glaubt. Da geht es um die Glaubenskraft. Was traue ich Gott zu? Inwieweit vertraue ich auf seine große Macht in meinem Alltag? In dieser Form des Glaubens, sage ich euch als Pastor dieser Gemeinde, haben wir noch sehr großes Potenzial. Deswegen ist es wichtig, dass wir alle gut zuhören. Denn Gott möchte uns diesen Hauptmann als Vorbild hinstellen. Was können wir jetzt lernen? Eine Vorbemerkung noch dazu. Ist auch ein Stück Evangelium für einen Teil von uns, einen großen Teil. Es ist fantastisch, dass Gott auch Menschen gebraucht in seinem Reich und dass Menschen glauben können, die sehr reich sind und sehr viel Einfluss in der Gesellschaft haben. Denn es gibt ja unter uns Christen manchmal so den Gedanken, ja, Christus braucht vor allen Dingen Menschen, die völlig gescheitert sind, die komplette Sünder waren, die total schräg waren, die rettet Jesus, um die bemüht sich Jesus, die haben großen Glauben. Lesen wir auch viel in der Bibel? Hier ist ein Hauptmann, der sehr viel Geld hat, der sehr viel Einfluss hat, hohes Ansehen hat und den gebraucht Jesus auch. Evangelium für uns Schweizer, wir sind überdurchschnittlich reich. Ihr habt alle eine Spülmaschine und andere elektronische Sklaven. Von daher, hey, Gott kann dir diesen Glauben schenken. Erstmal das Gute, du musst nicht ein komplett schräger Typ sein, damit Jesus dich lieb hat, sondern er will auch, dass du diese Glaubenskraft hast. Und du kannst das. Und dann ist mir aufgefallen, wenn er den Glauben dieses Hauptmanns als Vorbild hinstellt, dass Lukas sich sehr viel Zeit dafür nimmt, die Herzenshaltung dieses Hauptmanns genau zu beschreiben. Habt ihr das auch gelesen? Da wird zum Beispiel als erstes gezeigt, dass er ein Glaube hat, der gepaart ist mit einem ganz feinen Charakter und mit einem sehr guten Herzen. Nimmt sich Lukas sehr viel Zeit, das zu berichten. Das sehen wir jetzt zum Beispiel an der Fürsorge, die er für seinen Sklaven hat. Es war nicht selbstverständlich. Sagt er, der ist mir wichtig, ich kümmere mich jetzt um den, ich möchte, dass der gesund wird. Er hat ein Herz für diesen einfachen Mann. Das deutet doch auf ein sehr feines Herz hin, oder? Man spürt es auch an der Einstellung, die dieser Hauptmann hat zu den Juden. Die Ältesten sagen dann, er liebt unser Volk. Ich muss euch sagen, das war völlig untypisch. Das war so ein Satz, wie wenn du sagen würdest, ich liebe meine ausländischen Nachbarn. Ich liebe die. Damals war es üblich, dass Griechen und Syrer und Römer, die spotteten über die Juden. Das war für die ein Untervolk. Ne? Haben sie gelächelt. Ja, die Juden. Er hatte Achtung vor denen, hat mit Respekt vor denen gehandelt, hat ihnen ja sogar eine Synagoge gebaut. Er hat gesagt, ich will mich sozial engagieren für diese Menschen. Ich will nicht bloß der Besatzer sein, der römische Besatzer, sondern ich will, dass die Leute etwas davon haben, dass wir hier für Frieden sorgen als Römer. Man spürt auch da drin so seine Großzügigkeit, da baut er einfach mal eine Synagoge. Ich meine, auch wenn der ein gutes Einkommen hatte, ja, eine Synagoge, doch, braucht man mehr als 100 Franken. Ja? Das war nicht nur einfach eine Spende, sondern das war ein Opfer. Ein großzügiges Herz. Und er war in keiner Weise egoistisch eingestellt. Das ist noch wichtig. Ne? Er bittet sehr eindringlich für seinen Sklaven. Hat gar keine einzige Bitte für sich jetzt vorgetragen. Jesus, denk doch auch mal an mich, da hätte ich auch noch ein paar Sachen. Das ist jemand, der so sehr für andere da ist, sehr sozial eingestellt. Also ein sehr feiner, sehr mitfühlender, sehr großzügiger Charakter, hat ein gutes Herz. Und was wir als Zweites sehen, sein Glaube ist gepaart auch mit einer sehr großen Demut. Er hat ein demütiges Herz. Sein Glaube ist ebenso groß wie seine Demut, habe ich geschrieben. Er sagt, ich bin es nicht wert, dass du unter mein Dach kommst. Müsst ihr, ich muss mal sagen, das ist ja an und für sich schon der Hammer. Ne? Der hat die Synagoge gebaut, der war stadtbekannt als großzügiger Wohltäter. Er war ein Centurio, den alle kannten. Also das war ein einflussreicher Mann und er sagt, ich bin es nicht wert. Er hätte sagen können, hey, liebe Freunde, ich bin Centurio. Jesus, ist super, dass du mal kommst. Wird auch Zeit, dass mal einer vorbeikommt, denn dass das mal gewürdigt wird, was ich hier alles gemacht habe für die Juden. Gell? Schön, Jesus, dass du kommst. Er sagt, ich bin es eigentlich gar nicht wert. Das ist gar keine Einbildung auf irgendwelche Verdienste, auf eine Stellung, auf das, was er gemacht hat. Ja, da sind wir ja immer so stark, wir hängen das ja immer so zum Fenster raus, wir spenden, wir tun Gutes, aber wir hängen das dann gerade zum Fenster raus, dass alle das sehen. Und dieser Centurio, der sagt, ich bin es gar nicht wert. Das war dem wahrscheinlich gar nicht so bewusst. Der hat das so einfach selbstverständlich gemacht. Ich bin es nicht wert. Und obwohl die Ältesten sagen, der ist es wert. Der ist es wert, Jesus, dass du dem jetzt hilfst, dass du auf seine Bitte eingehst. Ich bin es nicht wert. Ich bin es nicht wert, das heißt wörtlich eigentlich, übersetzt heißt es, ich bin gar nicht dafür geeignet, zur Gemeinschaft mit dir, Jesus, dass du in mein Haus kommst, dass du Gemeinschaft, ich bin eigentlich gar nicht geeignet. Der hat etwas instinktiv gespürt von dieser Unwürdigkeit von uns Menschen, da kommt Jesus, dieser menschgewordene Gott in seiner Heiligkeit und Größe, in seiner Sündlosigkeit, in seiner ganzen Liebe zu uns Menschen. Und dieser Hauptmann merkt, du Jesus, der Heilige, der Sohn Gottes und ich als Sünder, wir passen nicht zusammen. Da müsste man Abstand halten, ich bin es nicht wert. Und Jesus kommt trotzdem, es beschämt ihn. Man merkt, da hat er ein Herz, da hat stille Buße stattgefunden, da ist wie Sündenerkenntnis, da ist ein gesundes Bewusstsein, wer ich selber bin und wer Jesus ist. Ich bin es nicht wert. Welcher Respekt vor Gott. Und eine dritte Eigenschaft merkt man, sein Glaube ist gepaart mit Gottesfurcht und mit Ehrfurcht vor Gott. Er nennt Jesus Herr. Herr. Das ist eine Bezeichnung, wenn man das gesagt hat früher in dieser Zeit, dann hat man sich automatisch in dieser Bezeichnung demjenigen untergeordnet. Ich, der Centurio, stehe unter dir, Jesus, du Herr der ganzen Welt. Ich ordne mich dir unter, du sollst über mich verfügen. Du hast Autorität doch über mich. Ich beuge mich unter dir. Und wisst ihr was, das ist an und für sich ein komplett witziges Bild. Ihr müsst es euch mal vorstellen, diese Centurio, die hatten eine Paradeuniform, die haben die auch in dieser Stadt Kapernaum getragen, das gehörte dazu. Das hat schon mal rein äußerlich Eindruck gemacht. Also wenn so ein Centurio vorbeikam, da hast du automatisch gegrüßt. Das schnappt dir schon die Hand fast an die Mütze. Das ist so. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. So ungefähr haben die ausgesehen. Die Römer waren ja Weltmeister im Inszenieren da in Uniform. Und der hat also richtig Eindruck gemacht. Und der sagt zu einem Mann, der da an Jesus-Sandalen in einem einfach gestrickten Gewand vor ihm steht, Herr, versteht ihr diesen Witz? Er, der große Zenturius, sagt zu so einem ganz einfachen, armen Mann, Herr. Warum sagt uns Lukas diese Sachen von der Herzenshaltung dieses Zenture? Ich glaube, soweit ich das verstanden habe, ist Glaube, den Gott uns schenken möchte, auch immer eine Sache von unserem Herzen. Es ist so, dass Gott vor allen Dingen unser Herz ansieht. Ich habe in der Kirchengeschichte von vielen Männern und Frauen gelesen, die in der Welt sehr viel bewegt haben, Gottes Segen in die Welt getragen haben. Und so viel ich jetzt verstanden habe, fing es immer mit ihrer Herzenshaltung an. So jemand wie Christoph Blumhardt im schwäbischen Möcklingen, der hat auch Menschen geheilt, hat in großen Segen gewirkt. Und wenn man aber liest, er war auch jemand mit so einem Herz. Er war sehr großzügig. Er hat sich um Familienangehörige gekümmert, die krank waren, um Leute in der Gemeinde. Er war nicht so ein Glaubensüberflieger, der einfach jetzt groß rauskommen wollte als Glaubensheld, sondern war sehr demütig, war gottesfürchtig, hat ein großes Herz gehabt. Und manchmal ist es so, wahrscheinlich ist es immer so, dass Gott solche Herzen sucht. So eine Herzenshaltung ist der Boden, wo Glauben wachsen und reifen kann. Seid ihr da mit mir einverstanden? Müsst ihr noch mal drüber nachdenken. Gell? Gott sieht mehr auf unser Herz als auf das, was wir tun und präsentieren und nach außen gern zeigen. Er sieht unser Herz. Das Wesen des Glaubens von diesem Centurio war aber dann sein Bekenntnis: Jesus, du bist der oberste Herr. Ich gebe dir unbegrenztes Vertrauen. Du, Jesus, hast die Macht. Jetzt geht es also um diesen Glauben, mit dem man Glauben an die Glaubenskraft. Hier können wir auch jetzt noch lernen. Jesus, ich gebe dir unbegrenztes Vertrauen. Er bekennt hier eigentlich etwas, was Jesus später selber von sich sagen wird. Matthäus 28, Röbi, vielleicht kannst du das mal noch einblenden, wo Jesus zu seinen Jüngern sagt, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Alle Macht. Darum geht nun zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Alle Macht. Und der Hauptmann sieht das bei Jesus. Sagt, Jesus ist alle Macht gegeben von seinem himmlischen Vater. Er ist der Gesandte Gottes. Und er hat von höchster Stelle her jetzt den Auftrag und auch die Vollmacht und Befehlsgewalt übertragen bekommen. Er ist der oberste Herr. So wie ich über 100 Leute Macht habe, so hat er über die ganze Welt, über die Vorgänge in der Welt, über die Menschen, über die Natur, über den Kosmos, über Krankheit und Tod, hat er Macht und Gewalt. Ohne Diskussion. Er ist der Herr. Jesus ist der oberste Befehlshaber. Ich will euch noch eine einfache Denkhilfe mitgeben. Ich war auch beim Militär, damals in Ostdeutschland. Ich habe zwar die Waffe verweigert, bekam dann aber auch eine Uniform und als Bausoldat hatte ich einen Spaten hier auf meinem Schulterstück. Das war der unterste Dienstgrad. Und in der Kaserne habe ich dann immer so Vorgesetzte getroffen und ich konnte mir nie merken, wer ist was, wer ist Hauptmann, wer ist Major. Das war für mich mit den Sternen und Streifen, ich konnte mir das nie merken. Ich habe die immer einfach, man musste ja immer grüßen und da habe ich die einfach immer so befördert. Ich dachte immer, wenn ich gerade Hauptmann sage und so, komme ich immer gut an. War mehr so ein Kompliment so für die Unteroffiziere, aber da konnte ich nichts falsch machen. Ich konnte mir das nie merken. Wenn du auch jemand bist, der im militärischen Geschäft nicht so zu Hause bist, gebe ich dir einen einfachen Merksatz mit. Jesus ist immer der oberste Dienstgrad. Jesus hat immer das Schulterstück, was über allen anderen steht. Er hat Befehlsgewalt über alle anderen, über jeden und alles. Also Jesus ist immer einen Dienstgrad höher. So, das ist das Einfachste, was ich euch halt mitgeben kann. Was bedeutet das jetzt praktisch? Wenn Jesus uns jetzt diesen Hauptmann zur Nachahmung empfiehlt in seinem Glauben, dann sehen wir, dass dieser Hauptmann glaubt, dass überhaupt nichts auf dieser Welt wie ein unabänderliches Schicksal uns einfach so überkommen muss. Keine Krankheit, kein persönliches Schicksal, keine Armut, keine Arbeitslosigkeit, keine persönlichen Rückschläge, keine Niedergeschlagenheit. Also überhaupt gar nichts auf dieser Welt ist ein unabänderliches Schicksal, sondern alle diese Dinge, Umstände und Vorgänge in der Welt sind wie bewegliche Truppen, so sieht er das, sind wie Untergebene eines oberkommandierenden Jesus. Der kann das verändern und befehligen und steuern. Er sieht Jesus als den Oberbefehlshaber über alles. Nicht weniger ist das, was er glaubt und was er dann in seinem Alltag auch umsetzt. Er bittet Jesus um dieses Wunder. Jesus ist Herr. So, jetzt merke ich schon, wie bei euch innerlich das Taschenmesser aufgeht, weil ihr sagt, wenn jetzt Jesus wirklich der oberste Chef ist und Befehlsgewalt über alles hat, warum sagt er dann nichts und greift nicht an, wo es auf dieser Welt so viel Not, so viel Elend, so viel Ungerechtigkeit, so viel Krieg gibt und so weiter, gell? Es genügt ja nur ein Wort. Warum sagt er denn nichts? Ich habe keine einfache Antwort und ich bin ja auch nicht Jesus. Aber vielleicht liegt es einfach daran, weil es zu wenige Menschen gibt wie der Zenturio, der einfach glaubt, Jesus einfach bittet und sagt, Jesus, du kannst. Und deswegen sage ich dir das jetzt auch, du kannst. Wann hast du denn das letzte Mal um so etwas Großes gebeten? Schau dir mal dein Gebetsleben an. Wie oft geht es um die Dinge, die dich beschäftigen und was dir wichtig ist? Wie viel hast du gebetet für die ganz großen Schwierigkeiten in der Welt, für Dinge, wo wirklich ein Wunder geschehen muss? Wo hast du Gott einfach das Große zugetraut? Ich glaube, dass wir einen Gott haben, der alles kann, aber der um viel zu wenig gebeten wird. Wir haben in der Frage unserer Glaubenskraft und unseres Glaubensmuts noch sehr viel Potenzial nach oben. Jetzt habe ich noch eine richtig gute Botschaft für euch. Wir dürfen uns diesen Glauben von Gott schenken lassen. Und wir können darum bitten. Ich habe bei Paulus entdeckt, der hat für die Epheser gebeten, dass die solchen Glauben bekommen. Und diesen Text lese ich euch vor. Er betet, er öffne euch, Ephesern, die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns den Glaubenden am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner Seite gab. Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Das Fazit hier, Jesus Christus ist der Herr. Wir werden jetzt eine Zeit des stillen Gebets machen. Da kannst du jetzt schon mal im ersten Schritt die Botschaft der Predigt umsetzen. Und du kannst in dieser Stille Jesus Folgendes sagen. Sag, Jesus, ich bekenne dir, dass ich dir viel zu wenig zutraue. Ich bitte dich, dass du mir auch die Augen öffnest für das, was bei dir möglich ist. Dass ich so wie der Hauptmann einfach mal glaube und dir meine Bitte sage. Ich bitte dich um diesen Glauben. Und ihr könnt auch schon konkret für etwas bitten, wo du merkst, da ist etwas, da muss ein Wunder geschehen. Das geht nicht, ohne dass Gott etwas Großes tut. Und dann sagt das Jesus einfach mal in diesem einfachen, kindlichen Glauben. Jesus, du kannst und dir gebe ich das jetzt. Lasst uns miteinander jetzt beten. Jesus, du bist wirklich der Herr über alles und über jeden, über Nöte, Krankheiten, Probleme auch meiner Mitmenschen. Du wartest auf mein glaubensvolles Gebet. Wir bekennen dir aber auch, Herr, dass wir oft viel zu wenig Glauben haben. Einfach gar keinen Mumm haben, dir das zuzutrauen. Und jetzt bitten wir dich, Herr, dass du unseren Glauben stärkst uns durch deinen Heiligen Geist solchen Glauben schenkst. Ich bitte dich auch, dass du uns jetzt Dinge aufs Herz legst, die wir dir einfach mal so vorlegen sollen in der Stille.